Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Beate Stölzel und verantwortlich für diese Sendung.
Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Das war Angela Merkels Aussage am 18. März 2020. Den Ernst der Lage haben viele von uns realisiert. Auch dieses auf Sicht fahren, das heißt, im Nebel herumzustochern der handelnden PolitikerInnen. Das hat sich bis heute nur unwesentlich geändert. Denken wir nur an die Entscheidung der Testpflicht für ReiserückkehrerInnen ab dem 1. August 2021, verkündet am 30. Juli. Entscheidend ist die Beschädigung der Glaubwürdigkeit von PolitikerInnen. Und das gilt auch für die der Opposition, wenn sie im Nachhinein rufen, das hätten wir doch schon viel früher machen sollen. Heute blicken wir in die Schulen in Bayern, hören zwei Schülerinnen, einer Mutter und einer Grundschullehrerin zu, die über ihre Erfahrungen in der Pandemie berichten. Corona, das System Schule auf dem Prüfstand. Zusätzlich stellt die erste Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern, Martina Borgendell, deren Forderungen an die bayerische Staatsregierung vor. Ziel ist ein einigermaßen reibungsloser Beginn des nächsten Schuljahres, bevor dann wieder im Nebel herumgestochert wird. Als erstes ein Gespräch mit Kalis, Schülerin der 11. Jahrgangsstufe eines Münchner Gymnasiums, und ihrer Mutter.
Was ich eben halt sehr anstrengend fand, ist einfach, dass man nicht wusste, was passiert in einer Woche oder was passiert in einem Monat. Wir waren ja am Anfang bis Dezember, Mitte Dezember waren wir noch in der Schule und da war eigentlich meistens klar, wir sind in der Schule und wir werden es höchstwahrscheinlich auch weiter sein. Aber nachdem wir dann im Dezember im Lockdown waren und dann wieder zu Hause saßen für 3 Monate, dann wusste man nicht, wann kommen wir zurück. Es hieß immer, wir kommen zurück in einer Woche, in 2, dann wurde es wieder aufgeschoben. Und das ist so ein bisschen so eine Art Angst oder nicht, ja, ein bisschen eine Angst, mit der man die ganze Zeit lebt, weil man weiß, man hat noch Klausuren vor sich. Und wenn man nicht weiß, wann man wieder zurück zur Schule kommt oder ob das schon nächste Woche ist, dann trägt man es immer mit sich und kann sich nicht wirklich entspannen oder auf andere Dinge vorbereiten, weil man weiß, man könnte zurückkommen und man weiß aber nicht, wann und wie. Und das habe ich auch von vielen anderen gehört, dass es einfach ein bisschen psychisch auch belastend ist dann am Ende, dass man nie genau weiß, was passiert jetzt nächste Woche oder wie wird es weitergehen.
Du kennst Schule, du kennst Präsenz, du kennst auch Distanzunterricht inzwischen und du hast ja auch die Vorteile von dem, selbst am Computer sitzen zu können und dir deine Zeit selbst einteilen zu können, hast du ja auch wahrgenommen. Was hat es denn so stressig gemacht, außer der Ungewissheit?
Also ich finde das, was auch sehr stressig war, ist, dass man, das zählt vielleicht auch noch zur Ungewissheit, aber dass man sich nie klar war, welcher Lehrer macht Noten über Online-Unterricht. Da gab es nämlich verschiedene Ansichten. Macht man Noten? Macht man keine Noten? Macht man mündliche Noten? Gibt es Referate? Und dann gab es immer wieder neue feste Terminpläne. Da werden die Klausuren geschrieben, dann wurden die schon wieder aufgeschoben. Und das ist natürlich, es ist einfach schwierig, sich dann irgendwie einen Durchblick so zu verschaffen. Und ich finde einfach der Fakt, dass man wenig soziale Kontakte zusätzlich dazu noch hat und sich auch wenig austauschen kann und immer in einem Zimmer sitzt und ja, man fühlt sich so ein bisschen eingeengt zu Hause. Und ich glaube, das war bei mir das Problem, was wirklich stressig gemacht hat, dass ich immer dasselbe getan habe und irgendwie hat man aber kein Erfolgserlebnis. So, jetzt habe ich was geschafft, jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich mich entspannen, weil ich bin zu Hause. Ich könnte ja noch lernen, ich könnte ja am Computer noch was machen und das ist wirklich, wirklich schwierig.
Ja, und außerdem ist es ja so, dass du in die Q11 gekommen bist und das heißt, der Klassenverbund, die Klasse bei euch hat sich aufgelöst.
Ja, also da bin ich auch wirklich froh, dass wir am Anfang der Q11 in der Schule waren, weil wir waren ja 3 Monate schon in der Schule und das war wirklich gut. Ich habe auch wirklich Glück mit meinen Klassen, muss ich sagen. Ich kannte immer schon 1, 2 Personen und dann konnte man sich so den Freundeskreis ein bisschen vergrößern, weil man neue Menschen dadurch kennengelernt hat. Aber ich glaube, da habe ich einfach Glück gehabt, weil ich sehe viele Menschen, die immer noch nicht wissen, mit wem sie in einem Kurs sind oder wer überhaupt in ihrer Klasse ist.
Wie gut habt ihr euch dann auch, nachdem es wieder Distanzunterricht war, halt ab Dezember, wie gut habt ihr euch dann noch unterstützt? Gegenseitig meine ich jetzt.
Also ich finde, dass dieses Gemeinsamkeitsgefühl und diese gegenseitige Unterstützung hat sich tatsächlich ein bisschen verstärkt durch diesen Distanzunterricht, weil wir irgendwie am Ende des Tages alle gleich verwirrt waren so ein bisschen und alle gleich wenig wussten, was gerade passiert. Und dann ist die Bereitschaft auch größer, andere Menschen zu fragen, haben wir jetzt Unterricht oder streamen die heute, machen die das über diese Plattform oder über diese? Und dann kommt man in Kontakt. Muss ich sagen, das ist tatsächlich wirklich in meiner Klasse der Fall, dass man wirklich Hilfe bekommen hat. Wenn irgendwer was wusste, dann hat er es einem sofort mitgeteilt. Und das war wirklich, wirklich gut. Das hat mir auch sehr geholfen durch die gesamte Zeit.
Inwieweit hast du dich von Lehrerinnen unterstützt oder nicht unterstützt gefühlt? Es gab sicher beides.
Also ich habe echt Glück mit meinen Lehrern, muss ich sagen. Also das Positive ist mir so in Erinnerung geblieben, dass zum Beispiel manche Lehrer gesagt haben, dass sie verstehen, dass Online-Unterricht schwierig ist für viele. Und da haben zum Beispiel manche Lehrer gesagt, dass vielleicht nur mündliche Noten gemacht werden, wenn man sich dadurch verbessert, aber nicht, dass man sich über einen Online-Unterricht nicht verschlechtern kann. Und das fand ich eine enorme Hilfe, weil es nimmt einem einfach den Druck raus. Und das fand ich wirklich, wirklich gut. Und ich muss sagen, ich wurde auch echt unterstützt von meinen Lehrern, was Hausaufgaben betrifft. Aber das Problem ist, dass wenn zum Beispiel Videokonferenzen abgesagt werden, manche Lehrer, denen ist es egal, ob wir das mitbekommen oder nicht. Und dann steht man halt da vor dem Computer und sucht verzweifelt eine halbe Stunde lang nach einer Konferenz oder nach Hausaufgaben oder nach Aufgaben und weiß nicht, wo man die jetzt findet. Weil dann hat man immer diese Angst, vielleicht finde ich es jetzt nicht und der Unterricht läuft schon oder vielleicht finde ich die Aufgaben nicht und es gibt zwar trotzdem welche. Und das fand ich leider schon traurig, dass da manche Lehrer einfach nicht drauf geachtet haben, uns zu informieren, damit wir auch unseren Alltag besser strukturieren können, was ja generell schon schwierig ist während Corona. Und wenn dann auch noch die Lehrer einem keine oder wenige Infos geben, jetzt nicht bei allen, aber bei manchen, dann ist man wirklich verloren am Ende.
Jetzt würde ich gern mal zu der Mutter überschwenken. Und zwar, wie hat sich die Struktur eures Tages so eingependelt, wenn die Kalis im Distanzunterricht, das heißt die ganze Zeit zu Hause war, wie war das für dich?
Es ist ein Stück schwieriger geworden, meine ich jetzt. Also das ist das, was ich spüre, weil wir beide zu Hause sind, ich ununterbrochen seit einem Jahr. Die Kalis mit Unterbrechungen. Und auch wenn ich jetzt die Erwachsene bin und damit mir so mit der ganzen Situation ein bisschen besser zurechtkomme, dennoch ist es schwierig, das alles nur in vier Wänden zu bewältigen. Die Struktur von Kalis hat sich total, also ihr Tagesablauf hat sich total geändert. Noch ein Stück mehr. Also jetzt, sie hat das erwähnt, dass sie nachts viel lernt, bis in der Früh teilweise. Irgendwann. Das heißt, sie geht sehr spät ins Bett oder sehr früh ins Bett und steht dementsprechend auch mittags auf. Das heißt, wir können nicht mehr zusammen frühstücken. Wir versuchen vielleicht zusammen irgendwie Mittag zu essen, irgendwann um 4, um 5.
Sie spricht jetzt von der Zeit, jetzt im Wechselunterricht, wo ich an einem Tag keinen Unterricht habe und am anderen schon, weil während online, dann bin ich halt teilweise um 2 Uhr oder um 3 Uhr eingeschlafen. Dann war man um 7:30 wach, musste schnell frühstücken und dann saß man vom Computer und dann war bei mir so die Schlafenszeit immer so in den 5 Stunden und dann vielleicht am Nachmittag noch 3 Stunden und das ist schwierig. Man wird einfach platt, aber irgendwie verliert man voll seinen Rhythmus und wenn man erst da reinkommt in dieses spät einschlafen, früh aufwachen, dann nochmal Mittagsschlaf, dann kommt man da ziemlich schwer raus.
Das macht das jetzt noch schwieriger, weil wie gesagt, der Tagesablauf von Kalis hat sich total geändert. Dann, obwohl wir in der einen Wohnung sind, wir sehen uns nur ganz kurz, wenn überhaupt, also in der Küche eher, aber auch da spürt man, dass die Kalisse satt hat, nur mich zu sehen. Was eigentlich schwierig ist auch für mich, das zu verstehen. Die Kalis, die hatte satt, mich zu sehen. Ihre sozialen Kontakte kann sie nicht so oft pflegen, wie sie das gerne hätte. Also die ihre Freundinnen sehen oder so. Dann eben, also ich weiß nicht, ob das mir so vorkommt oder es tatsächlich so ist, dass sie mehr Aufgaben haben insgesamt. Also jetzt nicht die Schulaufgaben, sondern sie musste so viele Hausaufgaben machen in 3 verschiedenen Sprachen oder sonst was. Sie war müde. Und dann natürlich streitet man sich, ist klar. Also das alles wird einem zu viel. Also wir haben angefangen zu streiten. irgendwann spitzt sich das zu und dann habe ich zumindest versucht, das alles nicht so ernst zu nehmen. Alles das, was sie mir vorgeworfen hat, du schon wieder, ich kann dich nicht mehr sehen, also solche Sachen. Ne? Anfangs haben sie mich getroffen, diese Sprüche. Mittlerweile denke ich mir, mein Gott, so ist das jetzt im Moment. Und ich versuche halt einfach auszuweichen und denke mir, das wird schon wieder. Ich hoffe zum einen, dass es keine nächste Pandemie kommt. Was mir fehlt, so habe ich das empfunden, ist das Miteinander. Das gab es nicht. Ich habe tatsächlich auch für alle Seiten auch mehr Verständnis bekommen.
Aber Kalis, jetzt für dich, was hast du in der Pandemie bis jetzt gelernt? Und zwar auch als Plus. So, das habe ich jetzt als Gewinn für mich. Ich habe auch Fähigkeiten entwickelt, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass ich sie habe.
Ich habe total gelernt, wie man Kontakt hält mit anderen Menschen, weil es war ja tatsächlich das, was man gebraucht hat, jetzt diese Fähigkeit. Weil wenn man seine Freunde nicht sieht oder auch vielleicht einmal am Tag vielleicht in einer Konferenz kurz hört, dann verliert man sich ziemlich schnell. Und ich habe halt einfach gelernt, dass man eben abends einfach mal durchruft und dann, ich habe mit manchen Freundinnen telefoniere ich mittlerweile immer noch jeden Tag eigentlich. Das habe ich gelernt, dass es zum Beispiel auch viel besser ist, wenn man Dinge zu zweit oder zu dritt macht. Zum Beispiel Arbeiten zu zweit oder zu dritt erledigt. So ein bisschen, als wäre man in der Schule. So zum Beispiel, wenn man Arbeitsaufträge hat, das mache ich immer noch mit Freundinnen, dass wir uns dann über MS Teams gegenseitig anrufen und dann macht man zusammen manche Arbeiten. Dann arbeitet die eine an ihrem Geschichtshausaufgaben, die andere an einem Deutschübungsaufsatz und dann macht man das parallel. Aber dadurch, dass eine Person anwesend ist, geht das einfach schneller. Das ist auch so eine Sache, die habe ich dann auch gelernt. Und ich bin so viel mit den Lehrern in Kontakt wie noch nie. Ein bisschen muss man sich auch dazu zwingen. Aber die meisten Lehrer helfen da einem auch aus und sagen einfach, schreibt noch eine E-Mail und beantworten die dann auch wirklich. Aber ich bin wirklich froh, dass ich das gelernt habe.
Was dazu sagen? Und zwar, so gesehen kann ich natürlich sagen, dass ich gelernt habe, mit positivem Blick auf die Situation zu schauen. Es ist bloß ein Hindernis. Da müssen wir lernen, eben wie wir damit umgehen. Und wir schauen nach vorne. Diese positive Einstellung, die ich in mir entwickelt habe und die Kraft weiterzumachen, die kannte ich vorher nicht.
Jüngere SchülerInnen waren und sind während der Corona-Pandemie viel stärker auf die Hilfe der Erwachsenen angewiesen. Katrin unterrichtete zum Zeitpunkt unseres Gespräches in der zweiten Klasse einer Grundschule. Die Folgen der angeordneten Lockdowns sind hier beim verzögerten Erwerb von Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben, Kneten, Schneiden und so weiter zu spüren.
Ich glaube, das Erste, was wichtig ist, ist, dass halt die Kinder merken, dass Lesen zum Alltag gehört und dass es eigentlich erst einmal Spaß macht. Also dieses ganz Basale, was die meisten Kinder zum Glück ja noch kennen, vorgelesen bekommen. Das ist der Einstieg ins selber lesen wollen. Und das überhaupt einmal anbieten, das war jetzt was, was meine Kinder letztes Jahr wenig kannten tatsächlich. Also dieses vorgelesen bekommen, feststellen, dass man in Büchern eine schöne neue Welt entdecken kann, dass man da Fantasie ausleben kann. Das kannten halt viele nicht so, wie ich das vermutet hätte, dass es eigentlich Standard ist. Und ich denke, das ist der erste Schritt. Und ansonsten halt viele Dinge anbieten. Bei uns waren jetzt ganz lange die Bücherbusse nicht da, aber Stadtbibliotheken sind ja vorhanden. Und diese ganzen Programme, die es zur Leseförderung gibt, die sind ja super, aber auch die brauchen halt Zeit und Leute, die sie umsetzen. Also ich lese jeden Tag halt eine fortlaufende Geschichte immer weiter, da lese einfach ich immer vor, während die Kinder halt Brotzeit machen. Einfach zum Genuss, zum Zuhören. Und natürlich üben dann die Kinder in Partnerarbeit, sich wechselseitig vorzulesen. Die sollen jeden Tag einer erwachsenen Person vorlesen. Und manchmal lesen wir auch der Reihe nach, jeder halt einen Satz.
Lesen und dann sind wir auch beim Schreiben. Das Schreibenlernen war ja zu Corona-Zeiten auch ein bisschen schwierig, dadurch, dass sie nicht in der Schule waren und viel davon zu Hause lernen mussten. Wie sieht es denn aus mit dieser feinmotorischen Fähigkeit, die es ja auch ist, schreiben zu können?
Ja, unterschiedlich, aber da hatten wir ja jetzt das Glück, dass wir den Anfang noch in der ersten Klasse tatsächlich in Präsenz halt vor Ort hatten. Das heißt, die Einführung und das Grundgerüst haben sie noch erlernt, wie es funktioniert. Und dann ist ja zum Glück so, dass die Kinder sehr motiviert sind, und zwar durch die Bank schreiben zu lernen, die neuen Buchstaben zu lernen. Und Vorteil, das ist was, wo die Eltern tatsächlich noch unterstützen können, ohne dass sie große Vorkenntnisse brauchen. Wenn es jetzt wirklich nur um das Buchstaben schreiben geht und dann jetzt in der zweiten Klasse halt um die Schreibschrift, das funktioniert noch ganz gut. Rechtschreibung ist dann eh eine andere Baustelle. Aber so dieses Schreiben, Lernen rein technisch, klappt ganz gut. Was halt bei allen fehlt und in allen Bereichen, in allen Lernbereichen, ist halt die Übung. Das ist ganz klar. Die langen Phasen, die sie halt zu Hause waren, da ist in manchen Elternhäusern halt mehr passiert, weil sie einfach mehr Zeit hatten, mehr Vorwissen, mehr Ruhe und Muße da zu unterstützen. Und bei den anderen ist halt weniger zu Hause passiert. Und jetzt wird halt irgendwie versucht, diese Lücke bei allen so weit auszufüllen, dass sie irgendwie wieder auf einen grünen Zweig kommen und man gemeinsam weitermachen kann.
Ja, und wenn du das mal so prozentual abschätzt, du hast 19 Kinder, bei wie viel von denen denkst du denn, dass sie überhaupt keinen Nachholbedarf haben?
Null.
Es ist echt so pessimistisch.
Die waren so lange nicht in der Schule. Natürlich, also jetzt kommen sie ja bei uns im Viertel schon in die Schule und es fehlen Dinge, die man im Normalfall eigentlich bei 6-jährigen Kindern erwartet. Es geht los mit Kneten, wie gehe ich mit einer Knete um, wie schneide ich, all solche Dinge. Und wenn du von einer niedrigen Basis aus startest und dann fehlt dir noch ein großer Teil deines ersten und zweiten Schuljahres, klar haben die dann Dinge nachzuholen, die wir einfach nicht gemeinsam erarbeiten konnten. Ich denke, dass das Lehrplanabspecken insofern nicht wirklich viel hilft in der Grundschule, weil genau wie du sagst, Grundfertigkeiten brauchen halt Zeit, bis sie ausgebildet sind. Wenn ich nicht kneten kann, wenn ich nicht schneiden kann, wenn ich keinen Stift halten kann, kann ich Schreiben auch nicht gescheit erlernen. Das funktioniert halt einfach nicht. Da wird nur die Zeit helfen, dass man halt mehr Zeit investiert, mit geschultem Personal daran zu arbeiten.
Gibt es auch irgendwelche Fähigkeiten, die Kinder während dieser Corona-Pandemie erworben haben, wo du sagst, das war zwar nicht im Lehrplan, aber es ist trotzdem eine Fähigkeit?
Naja, also sicher haben sie, also Durchhaltevermögen haben ganz viele Kinder riesengroßes an den Tag gelegt. Ich finde auch ganz oft viel mehr Verständnis und Interesse daran zu verstehen, warum wir jetzt Hände so und so waschen, warum wir die Regeln jetzt so und so einhalten. Die haben sich auch häufig geändert. Und ich finde, da waren die Kinder wirklich sehr, ja, wie soll ich das sagen, vernünftig unterwegs und haben hinterfragt, aber auch dann wirklich toll mitgetragen mit dem Auffangen. Es gibt ja auch ganz viel, was sie gelernt haben. Das Problem ist schon auch an der Grundschule, dass wir bis zuletzt nicht wussten, wie jetzt die Zeugnisse ausschauen sollen. Also besteht schon immer irgendwo so ein Druck, auch für die Lehrkräfte. Einerseits heißt es, es ist ein normales Schuljahr. Also es gibt Zeugnisse, es gibt Noten. Die musst du auf irgendwas begründen. Die musst du ja Proben schreiben, damit du das, oder Leistungsnachweise haben, damit du Noten machen kannst, die irgendwie im Ansatz, auch wenn Noten nicht fair sind, im Ansatz irgendwie fair sind. Und das war bis zuletzt nicht klar und man hätte einiges erleichtern können. Wir haben es auch mehrfach vorgeschlagen als GEW, dass man halt die Noten dieses Schuljahr einfach weglässt in den Nicht-Abschlussklassen, weil es derzeit eigentlich wichtigere Dinge gibt, als Leistungen zu messen und irgendwelche Noten daraus zu basteln. Man könnte schauen, wo die Kinder Schwierigkeiten haben und daran weiterarbeiten, das wäre viel zielführender.
Das heißt, die kriegen am Ende der zweiten Klasse Noten?
Ja.
Also jetzt mal, also wie fair können denn überhaupt Noten? Gab es da irgendwas außer Zweiern? Das kann man ja auch machen, ne?
Also Noten sind ja leider per se nicht fair, also und sind keine Maßeinheit, die irgendwie pädagogisch sinnvoll ist, um Leistungen für Kinder rückzumelden. In der zweiten Klasse gibt es ja ab dem Halbjahr Noten und wir haben halt ab dem Halbjahr Proben geschrieben tatsächlich. Und ja. Ich hätte gerne keine geschrieben, aber wenn du in diesem Schulsystem drin bist, bleibt dir halt nichts übrig, als das dann zu machen.
Und gab es in deiner Klasse auch Kinder, die Klasse wiederholen müssen? Gibt es, oder wurde das jetzt erstmal ausgesetzt wegen Corona?
Es gibt Kindern, denen ich dringend empfehle, die Klasse zu wiederholen tatsächlich. Es gibt Eltern, die um eine freiwillige Wiederholung gebeten haben. Das geht ja sowieso und jetzt mit Corona doppelt und dreifach und es gibt die Möglichkeit, auf Probe vorzurücken, also bis Dezember eine Probezeit zu haben, was es sonst in der Grundschule eigentlich nicht gibt. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, einfach in die nächste Jahrgangsstufe weiterzugehen. Also wir haben quasi 4 Varianten jetzt, wie es für die Kinder nach der zweiten bei uns weitergeht.
Wie viel sind denn das in deiner Klasse? Also wie viel sind in deiner Klasse gefährdet, sag jetzt mal so grob, also fällt in eine dieser Varianten rein?
7.
Okay, 7 von 19. Das ist mehr als ein Drittel.
Was mich angestrengt hat und ich glaube alle anderen auch, ist halt dieses Hin und Her und dass man oft aus der Presse erst erfahren hat, wie es läuft. Also diese Maskenpflicht auf dem Schulhof, die gefallen ist, das haben wir halt quasi mit allen anderen erfahren. Und das ist ungut, weil es halt vor Ort die Organisation schwer macht, wenn man von den Ereignissen so überrollt wird.
Naja, ich nehme da mit, dass ihr nicht richtig ernst genommen werdet. In dem Augenblick, wo ihr als ausführendes Organ ernst genommen werdet, werdet ihr auch mit einbezogen. So, jetzt fehlen dann noch die Forderungen, die gestellt werden müssen, damit dieses Corona-Schuljahr nicht als Belastung an den Kindern und den Lehrerinnen hängen bleibt, sondern dass die nötigen Lehren aus diesem Corona-Schuljahr gezogen werden.
Naja, es wäre schön, wenn wir uns langsam mal den Lehrerinnen-Dienstgeräten nähern könnten, also dass wir wirklich eine Ausstattung von unseren sogenannten Dienstherren bekommen, damit potenzieller Distanzwechselunterricht auch möglich ist.
Und was noch?
Also grundsätzlich wäre es natürlich toll, wenn wir mehr Zeit hätten, die Kinder zu fördern. Und es geht nur über mehr Lehrkräfte, die halt auch mal zeitgleich in der Klasse sind.
Das bedeutet, dass zum Beispiel in 50% der Stunden in den Klassen, in denen Defizite aufgetreten sind, und das sind wahrscheinlich in allen Klassen, anstelle von nur einer Lehrkraft, 2 Lehrkräfte gleichzeitig vorhanden sind, um differenziert unterrichten zu können.
Genau.
Wie sieht es denn aus mit der Wertschätzung von Seiten der Eltern und von Seiten der Kids? Hat sich da irgendwas geändert?
Also in meinem Erleben nicht. Die Wertschätzung war von den Eltern und den Kindern vorher schon da. Ich glaube, sie ist in manchen Phasen einfach nochmal gestiegen. Und die Zuneigung zur Schule und diese Wertschätzung für den Bereich Schule, Lernen, nicht alleine zu Hause lernen müssen, sondern gemeinsam mit einer Lehrkraft in der Schule mit Freundinnen lernen zu dürfen, die ist, glaube ich, bei Eltern und Kindern sehr hoch.
Und hattet ihr im Kollegium das Gefühl, dass eure Bedürfnisse von der Schulleitung gehört wurden?
Grundsätzlich gehört, ja, aber wie viel dann von den Wünschen oder dem, was notwendig gewesen wäre, umgesetzt werden konnte, ist halt nochmal eine andere Geschichte. Einfach weil es manchmal von den Rahmenbedingungen her halt nicht ging oder weil es halt gehört, aber nicht unbedingt verstanden wurde.
Thank you.
gerade gehört Symbolon, eine Komposition von Joachim Heinz für Schlagzeug und Elektronik. Am Schlagzeug Olaf Tschoppe, Elektronik Joachim Heinz.
Lora München, unbequem, kritisch und frei.
Zu hören auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa-Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, www.lora924.de.
In der Sendung Corona, das System Schule auf dem Prüfstand, stellt jetzt Martina Borgendell, erste Vorsitzende der GEW Bayern, Forderung der GEW an die bayerische Staatsregierung.
Wir denken, es wäre auf jeden Fall wichtig, dass in diesem Sommer, im Gegensatz zum letzten Sommer, wirklich die Kultusministerien und auch die PolitikerInnen ihre Hausaufgaben erledigen, ja, und die Schulen bis zum Herbst so vorbereitet sind, dass ein Präsenzunterricht gewährleistet ist. Die GEW hat ja PCR-Pool-Tests gefordert für alle Schularten, weil die eben die PCR viel, viel, viel sensitiver ist als die Antigen-Tests. Also mir ist dann Wert genannt worden von bis zu 150 Mal sensitiver. Also wir glauben, dass man dadurch viel mehr Sicherheit in den Präsenzunterricht bringen könnte. Bis jetzt ist es aber nur angekündigt worden vom Freistaat für die Grund- und Förderschulen. Das kann nur ein erster Schritt sein. Der zweite Baustein wären für uns auf jeden Fall die Luftreinigungsgeräte in allen Klassenzimmern. Der Freistaat hat ja hier mit dem Förderprogramm nochmal Geld oben drauf gelegt. Auch hier sehe ich aber ein großes Problem, weil der Freistaat fördert die Geräte nur mit 50%. Die Kommunen müssen die anderen 50% drauflegen und sich aber auch natürlich um die Anschaffung, Wartung und so weiter kümmern. Was ich momentan mitbekomme, ist, dass da sehr wenig vorangeht. Welche Gründe das hat, dass das bei den Kommunen nur schleppend vorangeht, kann ich nicht genau sehen. Ja. Für mich wäre es ganz, ganz wichtig, dass bis zum Herbst in jedem Klassenzimmer ein Luftreinigungsgerät steht. Dazu müssten die aber unbedingt jetzt angeschafft werden, spätestens. Die Geräte wären für uns ein wichtiger Baustein, einen Präsenzunterricht am besten auch in voller Klassenstärke zu gewährleisten.
Genau, also es sind die zwei Forderungen, PCR-Pool-Tests für alle und die Luftreinigungsgeräte. Ja, genau. Und da sind wir bei dem Grundproblem, zu wenig Geld für Bildung.
Ja, also es ist mir tatsächlich unverständlich, warum hier nicht tiefer in die Tasche gegriffen wird. Das sind doch im Vergleich zu vielen anderen Ausgaben in der Pandemie, zum Beispiel auch die Rettung der Wirtschaft, relativ kleine Summen. Und zum einen sollten wirklich die Kinder und Jugendlichen uns das wert sein, die aus meiner Sicht mit am stärksten Leidtragende waren jetzt in dieser ganzen Lockdown-Zeit. Und zum anderen finde ich es auch gesellschaftlich wirklich sehr kurzsichtig. Auch wenn man jetzt wieder beim Funktionieren der Wirtschaft ist, die Familien sind einfach total überlastet. Vor allem auch bei den Frauen hat sich jetzt gezeigt in der Pandemie, dass die wieder so ein bisschen in ihre traditionelle Rolle zurückgerutscht sind und auch erstmal die Frauen einen Schritt zurückgemacht haben im Berufsleben, bevor es die Männer getan haben. Und wie wichtig eben Kinderbetreuung ist, damit auch Frauen arbeiten können.
Ja, genau. Ich finde auch, eine gute Bildung für Kinder ist einfach Grundvoraussetzung für die Zukunft der Gesellschaft.
Auch viele Kinder und Jugendliche, die familiär in einer Situation sind, die schwierig ist, denen zu Hause einfach ein Rückzugsort fehlt oder denen Unterstützung beim Lernen fehlt, da ist eben die Schere der Bildungsungerechtigkeit noch weiter aufgegangen. Ja. Das heißt, man muss natürlich auch sagen, es war für manche Kinder und Jugendliche, hat sich einfach die persönliche Ungerechtigkeit, die persönliche Situation noch weiter verschärft. Dieses Thema ist von der Politik schon vor einem Jahr plötzlich sehr stark entdeckt worden, ja, was mich ein bisschen gewundert hat, nachdem das die Jahre zuvor niemanden so groß zu stören schien und zwar die GEW das immer mal wieder angemahnt hat, da aber nicht wirklich was passiert ist. Also hat es mich auch ein Stück weit gefreut, dass das Thema dann entdeckt wurde. Was mich jetzt aber gerade wieder völlig irritiert, ist, dass man es zwar mal kurzzeitig entdeckt hatte, aber siehe Pooltests, siehe Luftreinigungsgeräte, aus meiner Sicht immer noch nicht alles Menschenmögliche tut, um diesen dringend benötigten Präsenzunterricht im Herbst und Winter sicherzustellen.
Genau, das ist das eine. Und das nächste ist halt, was Sie auch jetzt angesprochen haben, es ist ganz klar, dass Kinder Fähigkeiten entwickelt haben, zumindest teilweise, glaube ich auch. Aber es gibt auch diese sogenannten Wissenslücken, die vielleicht auch Sozialkompetenzlücken so innerhalb der Klassengemeinschaft sind, die ja dann teilweise nicht vorhanden war. Sowas also ist sicher auch aufgetreten. Es gibt ja dieses Angebot vom Bund, 2 Milliarden Euro für Nachhilfe. Ich weiß schon von einigen Bundesländern, dass sie so einzelnen SchülerInnen Geld zur Verfügung stellen, dass sie sich private Nachhilfe besorgen. Gibt es da auch eine Forderung der GEW, die da sagt, wir müssen angemessen auf die entstandenen Wissenslücken reagieren?
Also ich finde jetzt Einzelforderungen per se mal nicht verkehrt. Was uns halt wichtig ist, ist, dass das nicht dann in private Nachhilfeinstitute fließt, das Geld da in Form von so Gutscheinen für private Nachhilfeinstitute verteilt wird, sondern dass schon die Nachhilfe auch an den Schulen stattfindet. Ich glaube auch, dass diese Anbindung ganz wichtig ist und diese Interaktion dann zwischen den Fach- und KlassenlehrerInnen und den LehrerInnen, die die Nachhilfe geben. Das wäre das eine. Ich glaube aber, dass es nur mit Nachhilfe nicht getan sein wird. Es müsste jetzt wirklich an die Fachlehrpläne drangegangen werden und zwar nicht nur jetzt für das nächste Schuljahr, sondern über mehrere Schuljahre und es müsste quasi zentral gesteuert da bewusst weggestrichen werden, was man nicht für unbedingt essentiell hält. Ja. Der Fehler, der aus unserer Sicht bis jetzt gemacht worden ist, ist, dass es dann doch sehr wenig Vorschläge gab, was weggelassen werden kann. Es wäre aber dringend notwendig, dass zentral gesagt wird, also die und die und die Themen, die sind vielleicht unter normalen Umständen wichtig, aber unter Corona haben wir uns jetzt entschieden, dass die vielleicht am ersten zu vernachlässigen sind und dass dann auch alle Schulen sich daran orientieren, damit wir nicht die Situation haben, dass ein Kind dann die Schule wechselt zum Beispiel und da ein Themengebiet fehlt, ja, oder es irgendwann eine Abschlussprüfung gibt und die einen das Themengebiet behandelt haben oder nicht. Also ich glaube, man kommt nicht drum rum, das zentral gesteuert zu tun und da einfach zu kürzen. Aus unserer Sicht ist es nicht zumutbar für die Kinder und Jugendlichen, jetzt immer noch und wieder unter den Druck gestellt zu werden, wir holen das jetzt auf. Wie gesagt, ich sehe auch die große Gefahr, dass es im Herbst und Winter, wenn wir jetzt nicht gegensteuern, wieder zu Schulschließungen kommen könnte. Also wir müssten wirklich jetzt kürzen, auch über mehrere Schuljahre hinweg uns überlegen, was können wir weglassen, damit eben auch für die FachlehrerInnen in den Klassen mehr Zeit da ist, um vielleicht noch verpasste Inhalte jetzt nachzuholen. Also das große Thema der GEW wäre auf jeden Fall Druck aufnehmen für alle Seiten, SchülerInnen und auch die LehrerInnen damit.
Dann gibt es so Grundforderungen, zum Beispiel die Grundforderungen nach kleineren Klassen. Bei Corona haben wir gelernt, dass zu große Klassen ja auf jeden Fall einen Wechselunterricht nötig machen. Bei kleineren Klassen ist bei der augenblicklichen Raumausstattung auch vielleicht gewährleistet, dass die Kinder mit dem einigermaßen nötigen Abstand lernen können. Das sind noch so alte Forderungen, wie gleichzeitig wie diese Einstufungen alle fangen mit A13 an, auch die Grundschullehrerinnen, weil wir haben ja jetzt das Problem, dass es zu wenig GrundschullehrerInnen gibt.
Ja, auf jeden Fall. Also der LehrerInnenmangel an den Grund- und Mittelschulen, der hat sich jetzt nochmal ganz drastisch verschärft. Sehr plastisch wird das, wenn man einfach nur vor die Tür geht. Also zum Beispiel in Nürnberg hängt gefühlt an jeder 4., 5. Bus- und Straßenbahnhaltestelle eine Kampagne des Kultusministeriums mit der Werbung dafür, LehrerInnen zu werden. Wir als GEW glauben, dass die Anhebung der Einstiegsbesoldung bei den Grund- und Mittelschullehrerinnen auf A13 unbedingt eine Maßnahme wäre, die das Studium dieser Lehrämter attraktiver machen würde. Problem ist natürlich, das wird uns jetzt frühestens mittelfristig helfen, ja, bis die Leute dann mal studiert haben, durchs Referendariat gegangen sind. Ich sage jetzt mal grob, wird das erst in 6 Jahren dann ungefähr Früchte tragen, wenn man das jetzt sofort umsetzen würde. In Sachen Zukunftsmusik und was wir uns wünschen für gute Bildung, ist sicherlich weiterhin die Reduzierung der Klassenstärken.
Meine letzte Gesprächspartnerin Romy geht nach den Ferien in die 10. Klasse einer Realschule. Klassenstärke 31 SchülerInnen. In dieser Situation ist es unmöglich, die Jugendlichen differenziert zu fördern. Aber vor dem letzten Gespräch Musik. Begegnung auf dem Möbiusband. Komponiert von Dorothea Hoffmann. Ausführende Flötistin Stefanie Pritzlaff.
Thank you. Laura München, unbequem, kritisch und frei.
Zu hören auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
Und jetzt die Wahrnehmung einer 15-jährigen Schülerin über das letzte Corona-Schuljahr und ihre Befürchtung für die Zukunft.
Ja, also momentan ist es ja in der Schule so, dass man sich dreimal die Woche testen muss. Wir sind alle zwar wieder da, aber sitzen halt an Einzeltischen. Da dürfen wir zwar die Maske abnehmen, das macht aber auch eigentlich niemand. Und es ist auch nicht gerne gesehen, wenn man das macht, obwohl es ja eigentlich erlaubt ist. Einige sind geimpft, aber noch nicht viele. Und bis jetzt ist noch nicht so viel, dass man erkennen kann, okay, die geimpft sind, werden anders behandelt. Aber man merkt, also wenn man jetzt beispielsweise sagt, ja, ich möchte mich nicht impfen lassen, dann kommt dann schon eine krasse Gegenwelle, weil dann alle sagen so, ja, und bist du ein Corona-Leugner? Und dann sterben wir alle, wenn wir uns nicht impfen lassen. Also es herrscht schon ein Druck quasi.
Ich nehme das jetzt so wahr, dass eine Angst vor Corona in der Schule da ist. Wie sieht es denn aus mit euren Lehrkräften? Hast du das Gefühl, dass die Angst haben, an Corona erkrankt zu werden?
Absolut. Also alle Lehrer sagen auch immer, ja, also als es dann hieß, ja, wir dürfen die Masken ja abnehmen am Platz, also nicht alle, aber fast alle Lehrer sind so, ja, ich bin ja zwischen zweimal geimpft und so, aber ja, ich möchte unbedingt meine Maske anbehalten. Mir wäre es auch lieber, wenn ihr die alle anbehaltet und so. Also die haben alle, das sagen sie dann auch immer, ja, die haben alle eine unfassbare Angst davor.
Ja, klar. Das wurde ja auch in der Bevölkerung verbreitet, dass die Angst an Corona zu erkranken einfach da ist. Das ist natürlich dann auch in der Schule. Aber auch in der Schule und euren Lehrern und Lehrerinnen ist schon klar, dass die Empfehlung der Ständigen Impfkommission ist, dass Kinder und Jugendliche ohne Vorerkrankungen eigentlich nicht geimpft werden sollen.
Ja, da bin ich mir manchmal nicht so sicher, weil dazu hat sich kein Lehrer wirklich geäußert. Die sind eigentlich alle immer sehr pro Impfen und pro Jahr Masken anlassen und die Vorschriften sind super und so. Also ich habe fast noch keinen Lehrer sagen hört, ja, das finde ich jetzt nicht sinnvoll oder so.
Dass ihr geimpft werdet?
Ja, unter anderem.
Na, wie unter anderem?
Es geht auch um andere Maßnahmen beispielsweise. Also Es gibt eine Lehrerin in meiner Schule, die ist sehr kritisch bei sowas. Mit der reden wir dann halt auch darüber, dass es halt beispielsweise keinen Sinn macht, dass man bei dem kleinsten Erkältungssymptom nach Hause muss. Und es war dann im Winter, da saßen wir halt die ganze Zeit da mit offenem Fenster, weil wir müssen ja die ganze Zeit lüften.
Alle 20 Minuten, glaube ich.
Ja, genau, aber die meisten Lehrer machen dann auch die ganze Zeit auf und so. Ich weiß nicht, wie oft ich zu Hause war, aber viel zu oft, weil ich halt immer mit dem kleinsten Erkältungsanzeichen nach Hause gehen musste. Und das ist halt einfach nicht sinnvoll, wenn man die ganze Zeit, den ganzen Tag in einem unterkühlten Raum sitzt.
Ja, das ist jetzt das vergangene Jahr. Es sollen ja so mobile Luftreinigungsanlagen angeschafft werden. Hast du in deiner Schule schon mitgekriegt, dass es sowas gibt?
Nee, wir haben nur diese CO2-Messgeräte und die stehen vorne bei uns am Lehrerpult und die piepsen, wenn irgendwie der CO2-Gehalt im Zimmer zu hoch ist. Ja, ob die jetzt so sinnvoll sind, ist die andere Frage, weil der Lehrer steht ja auch direkt daneben und redet direkt daneben. Ja.
Ja, genau, ein CO2-Gehalt und Luftfilteranlagen, die dafür sorgen, dass die Aerosolverteilung im Raum nicht so ungebremst vor sich geht. Das ist ja ein Unterschied. Gut, das gibt es bei euch noch nicht. Das ist jetzt gerade die Jetzt-Situation. Und jetzt reden wir mal über das vergangene Schuljahr. Dieses Corona-bestimmte Schuljahr, wo ihr am Anfang noch in die Schule gehen durftet. Und dann, ich glaube, ab November oder Dezember war dann wieder Distanzunterricht. Wie schaust du auf dieses vergangene Schuljahr zurück?
Also es war auf jeden Fall so, dass dieses Jahr viel organisierter ablief als das letzte Schuljahr, als wir den ersten Lockdown hatten. Weil diesmal waren alle total darauf vorbereitet. In meiner Schule war es so, dass wir alle iPads hatten, wir hatten MS Teams, wir hatten dann da jeden Tag Konferenzen. Aber es war natürlich auch anspruchsvoll. Also es war letztes Jahr auch schon mal ganz schön, dass man halt sagen konnte, okay, ich mache heute nichts, dafür mache ich dann morgen mehr. Das ging halt dieses Jahr gar nicht mehr. Also ich musste mich um 7.55 Uhr anwesend melden, dann hatte ich meistens eine Konferenz, dann haben wir Arbeitsaufträge bekommen am Anfang der Stunde. Und am Ende der Stunde mussten wir sie abgeben. Da wurden dann auch viele mündliche Noten gemacht. Aber es ging auf jeden Fall viel strukturierter vor. Und ich glaube auch, dass es viele Schülerinnen gibt, die dann mehr mitgekommen sind, so. Aber es gibt, also trotz alledem gibt es auch noch einige, die nicht mitgekommen sind. Einige Freunde von mir sind wirklich gar nicht mitgekommen, weil es ist ja auch einfach was anderes, wenn dein Lehrer quasi auf deinem iPad zu sehen ist und sagt so, ja, beantworte die und die Frage. Es gab ganz, ganz viele Ausreden von wegen, ja, mein Mikrofon ist kaputt, meine Kamera ist kaputt, ja, mein Internet ist schlecht. Also es kann natürlich auch mal wirklich sein, aber man hatte halt quasi immer noch so eine Ausweichmöglichkeit.
Ihr hattet alle iPads, die musstet ihr aber selbst kaufen, ne? Und da müsst ihr auch selbst drauf aufpassen und die müsst ihr auch selbst warten. Das heißt, wenn da irgendwas kaputt ist, dann ist das euer Risiko und ihr müsst dafür sorgen, dass es repariert wird. Gibt es auch Kinder bei euch in deiner Klasse, die kein WLAN zu Hause haben und die deswegen das iPad zu Hause gar nicht nutzen konnten?
Soweit ich weiß nicht. Also es gab zwei in meiner Klasse, die hatten kein eigenes iPad und hat unsere Schule dann zwar sehr wenig, aber sie hatten ein paar zur Verfügung gestellt, Leih-iPads. Die mussten die jetzt, glaube ich, vor einer Woche wieder abgeben. Und die haben es dann halt für den Zeitraum bekommen, in dem wir das halt gebraucht haben. Ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr mit denen weitergeht, ob die dann wieder ein Leih-iPad bekommen oder wie die das machen. Aber WLAN hatten, soweit ich weiß, alle, weil es waren eigentlich immer alle in den Konferenzen.
Wie ist es denn mit dem WLAN in eurer Schule? Kannst du im Klassenzimmer WLAN nutzen?
Meistens schon. Also manchmal hat unser WLAN so ein bisschen Aussetzer. Und es ist auch so, dass in diesem WLAN quasi ein Filter drin ist. Das heißt, neulich wollten wir in Erdkunde einen Film angucken und das konnten wir nicht angucken. Das ist dann manchmal ein bisschen nervig, aber normalerweise funktioniert das schon. Es gibt aber auch viele Teile in der Schule, wo das nicht so gut funktioniert. Im Physiksaal gibt es eigentlich kein richtiges WLAN, wenn dann nur ganz, ganz schlecht. Und das braucht man ja normalerweise, um Arbeitsblätter runterzuladen. Im Klassenzimmer bei uns geht das eigentlich ganz gut. Also wir sind sogar eine ganze iPad-Schule. Also es gibt ein paar Fächer, wo wir halt immer noch auf Papier schreiben und die Tests und so sind ja auch alle auf Papier. Beispielsweise in Chemie haben wir ein Heft oder in Geschichte. In Mathe haben wir alles eben im Heft, weil da ist ja auch mit Geometrie immer so, dass man das auf dem iPad halt nicht so gut machen kann. Ja, also es gibt schon noch einige Fächer, auf denen das eben nicht digital ist.
So, jetzt so eine persönliche Frage. Was ist gut am iPad-gestützten Unterricht und was ist eigentlich schöner am Heft?
erstmal, wenn man beispielsweise sich verschrieben hat, dann kann man das einfach wegmachen und das geht ganz, ganz schnell. Dann hat man da viel mehr Möglichkeiten, auch mit PowerPoint-Präsentationen und so für Referate. Man kann sich das halt einfach individueller gestalten als halt in einem Heft auf Papier. Und dann ist es natürlich auch so, dass wenn man so eine App hat, dann hat man da ganz viele verschiedene Farben. Und mir ist aber bei mir persönlich aufgefallen, dass ich am iPad, glaube ich, sogar langsamer schreibe, weil es geht halt schneller, dass man quasi eine Sache wegmacht. Also wenn ich mal einen Buchstaben geschrieben habe, der jetzt nicht so schön aussieht oder so, dann ist es quasi, dann kann ich den schneller wegmachen, als wenn ich das jetzt auf Papier geschrieben hätte. Ja, ich schreibe langsamer, weil ich dann eben öfter nachgucke, so ja, das könnte ich jetzt wegmachen, weil das ist nicht so schön. Dann macht man das mehr als auf dem Papier.
Das heißt, du bist beim iPad perfektionistischer?
Ja, weil es halt einfacher ist zu ändern.
Ja, aber was ich so mitnehme, ist, dass, sagen wir, eure Schule digital relativ fit ist. Als wie fit empfindest du denn eure LehrerInnen?
Ja, das ist unterschiedlich. Also es gibt welche, die kennen sich da auch wirklich gut aus. Was ich ganz lustig fand am Anfang vom Schuljahr, da hat unser Lehrer uns dann gezeigt, wie man sich mit einem WLAN verbindet. Also manchmal unterschätzen die uns sogar auch ein bisschen, weil ich habe mich bestimmt in meinem Leben schon öfters mit einem WLAN verbunden als er. Aber dann gibt es welche, die kennen sich da auch wirklich gut aus. Und dann gibt es aber auch ganz viele, die haben keine Ahnung, wie sie das irgendwie machen sollen. Also
ja, aber jetzt muss ich mal die Lehrerinnen in Schutz nehmen. Wenn du irgendein Gerät bedienen kannst, weil es gerade für dich neu ist, das heißt nicht, dass du dich mit IT gut auskennst. Also da kennst du halt die Oberfläche, weißt genau, welchen Knopf du drücken musst, damit es funktioniert. Aber das ist nicht IT. Aber was ich ganz gut finde, ist, wenn im Zuge von der Digitalisierung auf einmal Kinder und Jugendliche den Erwachsenen sagen, das funktioniert aber so. Und dass Lehrer und Lehrerinnen das annehmen und sagen, okay, du kennst dich da ein bisschen besser aus, zeig mir doch mal, wie es geht. War das in eurer Schule auch so?
Also bei vielen Lehrern schon, beispielsweise bei meiner Französischlehrerin, da sind wir dann immer so, ja, sie müssen das iPad drehen, damit es dann größer zu sehen ist und so. Und sie ist aber auch wirklich eine ganz liebe Lehrerin, die sagt dann so, ja, das mache ich gleich und so. Und auch meine Mathelehrerin macht es sehr gut, aber sie sind auch allgemein beides Lehrerinnen, die sehr gut mit Kritik umgehen können und kein Problem damit haben, wenn jemand mal etwas besser weiß als sie. Aber da gibt es auch einige Lehrer, die damit ein Problem haben. Die nehmen das dann nicht so gut auf, aber die meisten machen das dann also eigentlich schon ganz gut, wenn man irgendwas anmerkt, was sie besser machen können. Jetzt nicht nur digital, sondern auch allgemein. Beispielsweise einmal war es so, dass mein Englischlehrer hat gar nicht mehr verstanden, was er da macht. Und dann hat er sein Bildschirm mit uns geteilt. Es hat aber auch ein bisschen gedauert, bis er das dann geschafft hat. Und dann haben wir ihm gesagt, okay, Sie müssen jetzt da drauf klicken und dann müssen Sie da hingehen. Und das war auch jemand, der das dann sehr lustig macht und der auch kein Problem damit hat, wenn ihn Schülerinnen belehren.
Wie war das eigentlich mit der Mensa?
Am Anfang war es noch ziemlich normal. Da saßen wir dann an Zweiertischen. Und dann hat sich das komplett verändert. Wir sitzen jetzt alle an Einzeltischen und keiner kann jemand anderen beim Essen angucken, weil die Tische alle so gestellt sind, dass sich hier niemand anguckt. Also, dass man sich ja nicht sieht. Und eigentlich hatten wir immer 4 Schichten Essen. Jetzt gibt es 16. Jetzt haben wir nur noch 20 Minuten, die 15 Minuten sogar nur noch, um unser Essen zu essen. Und das ist dann schon manchmal ganz schön krass, wenn die Lehrer sagen so, okay, komm, nach 2 Minuten, esst jetzt auf. So. Da musste man schon oft ganz schön schnell essen und das ist...
Genau, und da kommen wir zum letzten Punkt, dass wir genötigt wurden, Kontakte möglichst einzuschränken oder ganz zu vermeiden. Wie ging es dir damit?
Bei mir war es so, dass ich zwischendurch, also so während Weihnachten, da hatte ich eigentlich mit ganz, ganz wenig Leuten nur was zu tun noch. Aber da ich eben im Sportverein bin, also ich spiele ja Hockey und mache auch Leichtathletik und das hat sehr schnell wieder angefangen, dass wir das auch machen durften. Anfangs zwar nur in Zweiergruppen, das heißt, dadurch habe ich dann auch immer Menschen gesehen, andere und konnte was mit anderen Leuten machen, eben dadurch, dass wir da dann doch recht bald dann wieder trainieren durften. Ich habe mich aber auch oft dann mit Leuten irgendwie draußen getroffen. Es war dann zwar im Winter immer sehr kalt, aber ja, beispielsweise zum einmal bin ich mit einer Freundin dann im Schlosspark 2 Stunden lang spazieren gegangen. Wir waren danach zwar total durchgefroren, aber es war dann doch ganz lustig, dass wir das gemacht haben. Aber es war auf jeden Fall viel weniger als sonst.
Was sollte im nächsten Schuljahr auf keinen Fall passieren?
Also ich mache ja im nächsten Schuljahr meinen Abschluss, meine mittlere Reife an der Realschule. Und ich bin eigentlich zu Hause immer recht gut mitgekommen, hatte ich so das Gefühl. Aber es gab viele andere, bei denen das eben nicht so war, auch Freundinnen von mir. Und ich wünsche mir, dass wir eben da gut in der Schule weiterarbeiten können und alle gut mitkommen und dann eben auch gut ihren Abschluss machen können und dass es nicht unsere Noten so stark beeinflussen wird, dass unsere Zukunft dadurch dann nicht mehr verbaut werden sollte. Und mit diesem Zeugnis gehen wir ja dann weiter und das bestimmt ja auch ein Teil von unserer Zukunft.
Hier kann ich nur den handelnden PolitikerInnen die Äußerung von Frau Merkel zurückspiegeln. Es ist ernst, nehmen Sie es ernst. Das neueste Beispiel, die Diskussion um die Impfung gegen Covid-19 für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren. Stellen wir uns mal auf den Boden der Tatsachen. Es gibt die EMA, die die Validität einer Studie, die von den herstellenden Pharmaunternehmen durchgeführt wurde, prüft und eben dann den Impfstoff zulässt oder die Zulassung verweigert. Dann gibt es in Deutschland die von den Pharmaunternehmen unabhängige ständige Impfkommission, STIKO, die Impfempfehlungen ausspricht. So viel differenzierte Betrachtung muss auch handelnden PolitikerInnen zugemutet werden können. Es gibt einen Unterschied zwischen Zulassung und Empfehlung. Und wenn die STIKO bis jetzt diese Impfung für Kinder und Jugendliche nicht empfiehlt, weil für sie die Datenlage der Studien für Kinder und Jugendliche nicht eindeutig genug ist, halte ich das für ein verantwortungsvolles Handeln. Und mir ist die STIKO bis jetzt nicht als Impfgegner aufgefallen. Und so als letztes. Für eine wirkungsvolle Strategie gegen die Ausbreitung der Pandemie ist sicher ein einseitiges Starren auf die Inzidenz nicht hilfreich. Auch hier ist eine differenziertere Herangehensweise nötig. Schon Malu Dreyer hat dies vor einigen Wochen gefordert. Diese Forderung ist aber bis jetzt im druckmachenden Aktionismus von handelnden PolitikerInnen untergegangen. Vielleicht wird's ja noch was.